Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Erster Spieltag. Die neue Saison ist da und hier gibt's schon eine Folge primär auch ein bisschen über die neuen Spiele, auch wenn natürlich noch drei Spiele ausstehen. Hola, ich bin der Nils von Tiki-Taka und hier ist auch der Alex von Tiki-Taka. Buenas.
Muy buenas, Herr Kern. Servus.
Moin, moin, moin. Ja, wir haben mal wieder einiges vor. Neue Saison ist da. Manche Spieler haben ja innerhalb Spaniens den Verein gewechselt oder und so jetzt einen neuen Verein. Andere sind auch komplett in La Liga, unter anderem Lewandowski, Rüdiger, Gattuso und so weiter. Da werden wir heute ein bisschen den Fokus drauflegen. Aber Alex, wir müssen erstmal mit ein paar anderen neuen Dingen anfangen, unseren Patreons. Da war in den letzten Tagen einiges los. Wahrscheinlich vor dem Tippspielstart sind da jetzt nochmal einige dazugekommen. Also ich glaube, jetzt allein im August 31 neue. Jetzt kommt eine lange Liste, wen ich da noch alles begrüßen muss. Also um das mal so ein bisschen einzuteilen, aus dem Barca-Lager sind dabei. Hallo an Michael JVN, Philipp Klärbaum, Matthias Grenzer, Marcel, Antonio López Canizares. Da dachte ich erst, das wärst du bestimmt irgendwie der Sohn vom. Nee, ist er, nehme ich mal an, nicht. Das sind Barca-Fans und dann aus dem Real Madrid-Lager. Da kommen jetzt ein paar Namen mehr. Hallo in die Runde an Alex Becker, Malte MC7, der hat sogar das VIP Abo abgeschlossen. Robby schreibt sogar dazu, er ist ein ganz großer Zidane-Fan. Marc ist dabei, Martin Schank ist dabei, auch er ist VIP dabei. Ist, falls du dich erinnerst, er ist das, der als erstes Trikot ein Messi-Trikot hatte. Auch interessant, irgendwie Messi-Trikot als erstes bekommen, aber dann doch noch auf die weiße, die auf die helle Seite der Macht gekommen.
Das ist ein kompletter Skandal, ja. Ja? Da liegt einiges falsch. Habe ich ihm aber, glaube ich, auch geschrieben. Hast du. Als Nachricht, aber das geht nicht, also.
Ja, puh. Manche kriegen noch die Erkenntnis dann. Jonas Watt ist da, Matteo Kaufmann, Leandro Maggi Garcia, Fabian Megert, Martin Gerke, André Erlenbach, der kommt aus Nürnberg, den kenne ich. Roger Lito ist da, der hat uns noch geschrieben, bitte grüßt auch Fabio, der ist Barca-Fan, der euren Podcast auch immer verfolgt. Gut, Grüße auch an Fabio, wird Zeit, Patreon zu werden. Christian Ostseekicker ist da, Johannes Födi, Max Stenger, der hat auch noch geschrieben, ja, Nils kennt mich schon, den habe ich auf Instagram schon ab und zu belästigt, ja, da bist du nicht der Einzige, Max. Ralf Gackel kenne ich auch, der hat das VIP-Abo abgeschlossen und Sven Kajak aus dem Spreewald, das sind soweit die Madridistas und dann gibt es noch ein paar Neutrale oder wo ich es nicht weiß, zum Beispiel Hallo an Bernhard Schindler, Stefan Braunegger, Konrad Pohler, Markus Nemofly, Juvan, Peter Sokrates, Jakob Parafianov, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Ciro Mertens, der kommt aus Österreich, hat uns aber geschrieben, der hört uns seit 2 Jahren und heuer dachte ich mir, ich mache mal mit, ist tatsächlich neutral. Und dann gibt es noch einen Atletico-Fan, Lotusblatt und einen Valencia-Fan, den kennen wir von Twitter, den Loki Valencia ist da immer aktiv, wenn es um Valencia geht. Also das waren jetzt, ich glaube, der von den 31 neuen oder 41 generell im August steht es 21-6 für Real Madrid. Ja. Madrid ist das Ruhlen weiter the world.
Das schmeckt mir nicht so, ne? Das schmeckt mir nicht so. Herzlich willkommen natürlich auch an die Madrid ist das, aber ein paar mehr Barca-Fans wäre schon nice oder ein bisschen ausgeglichener grundsätzlich. Ich bin hier wieder in der Unterzahl, ja? Und dann dementsprechend ist ja auch dann die Stimmungslage auch in unseren Postfächern oder im Discord-Channel, ne? Da wird dann wieder jetzt gestichelt. Ich habe jetzt eh schon irgendeine Stichelei gelesen, so von wegen nächster Hebel von Laporta und so. Ne? Das sind halt die Sprüche, die man sich anhören muss, wenn man in Unterzahl ist. Also liebe Barca-Fans, liebe Coolies da draußen, wie schaut's denn aus? Ja? Patreon werden supporten und vor allem mich unterstützen, seelisch, moralisch, mental in diesem Podcast, denn Nils stichelt ja eh schon jede Woche und hat auch diese Woche wieder allen Grund dazu, denn mein FC Barcelona konnte nicht gewinnen, nicht mal ein Tor schießen gegen Rayo, drittes Mal in Folge. Und was macht Real Madrid? Liegt hinten. Oh, müssen wir ein bisschen anziehen. Und wieder eine kleine Remontada. Und Nils grinst wieder am Montagmorgen. Und ich bin wieder betröppelt. Und muss mir wahrscheinlich noch Sprüche anhören.
Schauen wir mal. So ganz ungeschont wirst du nicht aus der Folge rauskommen. Aber ist ja auch nicht ganz so unrecht. Aber ja, wer jetzt immer noch Patreon werden will, der und auch noch beim Tippspiel mitmachen will, das geht auch noch nachträglich, da hat uns auch der Loki zum Beispiel noch seine Bonusantworten extra noch nachgeschickt, das können wir noch mit eintragen, nur halt jetzt die ersten Spiele sind dann erstmal weg, aber die Saison ist sehr lange und wenn ich da schon so drauf schaue, Dirk Apitz kennt man, Florian Mitterer sind aktuell die Führenden, wir haben ja noch 3 Spiele, aber ging schon ganz gut ab, also ich glaube der Florian hatte sogar auf Unentschieden bei Barca Rayo getippt, als einer der ganz wenigen, wahrscheinlich der einzige fast sogar, da schon mal Chapeau, da haben wir heute, redet man natürlich drüber, aber generell generell nochmal erster Spieltag. Was haben wir jetzt? 15 Tore gab es in 7 Partien. Es ging eigentlich ganz gut los hier. Osasuna 3 Tore, Celta Vigo 4 Tore, dann Villarreal auch noch 3 Tore. Ja, aber irgendwie ist der Schnitt trotzdem nur bei 2,1 Treffern pro Partie. Letztes Jahr waren es ja 2,5. Also da mal wieder Luft nach oben, aber La Liga enttäuscht nicht. Es gab einen Aufreger, 2 Platzverweise schon und natürlich auch noch das öffentliche Gemecker. Mal wieder hat man letztes Jahr auch schon öfter mal thematisiert, dass irgendwer, ob es Verantwortliche sind oder nur die Twitter-Accounts der Vereine, die Klappe nicht halten können und irgendwie immer wieder Verschwörungen wittern. In dem Fall war das beim FC Sevilla der Fall. Vielleicht auch nicht ganz unbegründet. Zu dem Aufreger kommen wir ja dann gleich. Aber ja, La Liga ist zurück, eben auch mit Gemecker. In dem Fall ging es dann um den Elfmeter in der 73. Minute, der dann Osasuna den 2-1-Sieg beschert hat. Wie war das? Papu Gomez kriegt erst so ein bisschen den Ball an die Hand, zieht aber gleich weg. Also da war jetzt keine Absicht. Und dann eben in der Gegenbewegung zu dem Hand wegziehen, ging doch der Arm dann irgendwie nach oben und da dann der Gegenspieler, war irgendwie sein Gesicht in der Nähe, obwohl der Ball nach außen läuft, also raus aus dem Strafraum, nicht Richtung Tor. Und da irgendwie bisschen Hand in die Richtung des Gesichts und das reicht dann schon zum Elfmeter. Schmeichelhaft, oder?
Ja. Ja. Ich will mich nicht direkt aufregen, um ehrlich zu sein. So wie bei Sevilla das der Fall war und vor allem beim Präsidenten Castro. Denn die haben sich direkt aufgeregt bei diesem Elfmeter und zwar, wie ich finde, völlig zu Recht. Das ist ein, ich will jetzt nicht polemisch klingen, aber es ist ein Skandal-Elfmeter für mich. Also es darf niemals, niemals darf das Elfmeter geben. Das war einfach nichts. Das war buchstäblich nichts. José Castro hat dann nach dem Spiel gesagt, ein internationaler Referee kann so einen Elfmeter nicht geben. Es gibt kein Bild, auf dem man sehen kann, dass das Elfmeter ist. Also auch mit Blick natürlich auf den VAR gesprochen. Mhm. Klar, die Fehlerquelle 1 ist natürlich der Schiedsrichter, der da pfeift, aber die größere Fehlerquelle ist ja der VAR, der da nicht interveniert und der denkt, ja, das passt alles, das kann man schon so geben. Und auf keinem Bild kannst du ein Foul erkennen. Das ist einfach kein Foul. Da ist nirgends irgendein Foul zu sehen. Und deswegen ist der zweite Fehler mal wieder der VAR, das ewige Thema, nicht nur in La Liga, aber natürlich besonders in La Liga. Ich bin da echt hundertprozentig bei Castro. Es gibt kein Bild, auf dem man sehen kann, dass das Elfmeter ist. Mhm. Punkt. Und so hat Sevilla natürlich einen Monster-Fehlstart hingelegt. Einen Fehlstart haben sehr viele prognostiziert. Ich meine unter anderem ich und du. Mhm. Nämlich, dass sie nicht gewinnen in Pamplona bei Osasuna. Also ich hatte unentschieden. Das war auch auf Kurs mein 1-1. Ja. Dass sie dann natürlich verlieren. Vielleicht ein bisschen weniger überraschend, aber das Zustandekommen ist extrem bitter. Denn nochmal, das darf niemals Elfmeter sein. Das war ja auch der Elfmeter zum 2-1, zum Siegtreffer dann. Mhm. Das ist dann schon bitter für Sevilla natürlich.
Ja, irgendwie wird der Gegenspieler da halt irgendwie noch eine Fingerkuppe wahrscheinlich gespürt haben in der Nähe des Halses und geht dann eben theatralisch zu Boden. Aber allein schon, wenn der Ball so nach außen trudelt und keine unmittelbare Torgefahr daraus resultieren würde, schon sehr schmeichelhaft für Osasuna. Die haben natürlich trotzdem im Eröffnungsspiel in der Liga dann groß gefeiert, waren auch gar nicht so passiv, unaktiv, hatten schon auch ihre Chancen. Es ging ja schon nach 9 Minuten los. Jimmy Avila ist wieder da. Hoffentlich kann der mal wieder in der Saison was von seiner alten Klasse zeigen. Schicke Flanke da vom Neuzugang Ruben Peña aus Villarreal da per Kopf da gewesen. Bono mir nicht ganz so gut gefallen, der ist ein bisschen umhergeirrt da, aber war dann auch egal, weil 2 Minuten später war dann Rafa Mir da zur Stelle. Schicke Vorarbeit da von Papu Gomez. Spiel war ja ganz nett, gab noch 2 Pfostentreffer insgesamt, also Moy Gomez und Delaney haben dann noch Aluminium getroffen, hätte auch gut beim Unentschieden bleiben können, aber dann eben gab es noch diesen Aufreger, ja, schmeichelhaft für Osasuna, aber so wie befürchtet fast schon ein kleiner Fehlstart von Sevilla, ist der erste Spieltag, ist noch nichts passiert, aber man merkt schon irgendwie, ja, vielleicht fehlt da ein bisschen was in der Abwehr, nachdem jetzt Diego Carlos und Jules Koundé weg sind. Mal sehen, wie das weitergeht für Sevilla. Hat mir ja schon gesagt, vielleicht wird das nur, oder wir hatten beide sie auf Platz 5 getippt am Saisonende.
Ja, und nicht nur wir, sehr, sehr viele unsere Tipper haben da ein ähnliches Gespür oder lassen sich von uns influenzen, denn wir hatten ja gesagt, Sevilla wird, glaube ich, schwierige Saison, Champions League verpassen möglich, Lopetegui könnte sogar seinen Job verlieren, würden wir auch nicht überraschend finden, wenn er sogar vielleicht der Erste ist, der seinen Job verliert, passend dazu natürlich direkt der Fehlstart, aber gibt tatsächlich viele, die bei den Bonustipps da darauf getippt haben, dass Sevilla die Champions League verpasst, man konnte ja auch oder kann auch die Top 4 tippen bei uns und eben, dass Lopetegui womöglich der Trainer ist, der als erstes seinen Job verliert. Matteo hat das, glaube ich, beispielsweise getippt, sehe ich gerade. Dirk Apitz hat das getippt, schöne Grüße, der ist auch führender bis jetzt. Sinan Asani hat das getippt, also da sind wir nicht die Einzigen. Ich habe mich für Mallorca entschieden, weil ich einfach denke, naja, okay, eher verlieren die jetzt irgendwie sechs Spiele am Stück oder so und hauen ihn direkt raus und Lopetegui gewinnt ja ab und zu dann schon mal und vielleicht dann erst im November oder Oktober, wenn es dann in der Champions League auch direkt schief läuft, aber als Erster habe ich mich nicht getraut, weil das ist schon mutig, aber es passt wie gesagt ins Bild, dass er direkt nicht nur Punkte lässt in Pamplona, sondern dann auch noch mit einer Niederlage gestartet. Das könnte ein schweres Jahr werden für Sevilla.
Ja, sie haben auch die älteste Mannschaft in der Liga und sich dann eben eher verstärkt mit so einem Isco und haben immer noch Rakitic, also viele eher Spieler, die schon eine deutliche 3 vorne haben. Mal gucken, wo das hingeht. Transferfenster ist ja noch eine Weile auf, aber so richtig große Optimismus verspüre ich da nicht. Und wenn man jetzt noch dieser Pessimismus dazukommt, wir sind benachteiligt und der Schiedsrichter wieder. Florian Mitterer, auch einer der Führenden, hat uns noch was gefragt zu Osasuna, ob da vielleicht in diesem Jahr mal das Thema Europa angegangen oder ob es ihnen zuzutrauen ist. Boah. Also jetzt war es ja mehr oder weniger ein glücklicher Auftaktsieg und der Spieltag hat noch nicht so viel zu bedeuten, aber so die ganz große Klasse sehe ich da im Kader nicht. Das ist solide und die werden bestimmt irgendwo sich wieder auf Platz 11, 10 einpendeln, aber ich sehe dann eher, ist schwierig, weil die Plätze 1 bis 7, 8 noch umkämpfter sind, weil ich ja auch Schwierigkeiten hatte, tippe ich jetzt Villarreal auf Platz irgendwie 6, 7 oder doch eher Real Sociedad und dann, ich glaube auch der Athletic Club könnte einiges reißen in dieser Saison, also für Osasuna ist es da, glaube ich, extrem schwer reinzukommen, deswegen sag ich mal da nein, oder hast du da mehr Hoffnung?
Nee, ich sag auch nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Konkurrenz ja viel zu stark. Also du hast Betis, du hast Villarreal, du hast Real Sociedad, die jetzt ja auch gut gestartet sind. Bei mir wäre tatsächlich eher die Frage Villarreal oder Betis, dass sie Vierter werden. Also wenn ich sage, Sevilla schafft's nicht oder wenn das so mein Gefühl ist, dass es sehr schwer wird für die, hätte ich eher dahinter Villarreal und Betis als die Kandidaten, die den vierten Platz erreichen können. Also als die generell die Mannschaften, die eine sehr gute Runde außerhalb der Top 3 Top 3 Teams spielen werden. Und Villarreal hat das ja direkt am ersten Spiel der Runde Beweis gestellt durch ein 3-0 bei Valladolid. Ich habe direkt geguckt, ob ich Valladolid als Absteiger getippt habe, weil wenn nicht, glaube ich, trage ich das nach. Ja, also, das hat mir direkt nicht so viel Mut gemacht für die Saison.
Ja, auch der erste Spieltag natürlich, aber es war auch von Villarreal eine ziemlich starke Vorstellung, würde ich mal sagen, weil man dann doch merkt, die haben irgendwie außen ziemlich viel Power. Also Jeremy Pino hat mir ziemlich gut gefallen, da kam dann noch später Chukwueze, wenn die da auf über außen durchbrechen, Alex Baena wurde eingewechselt, hat noch 2 Tore gemacht, ist jetzt auf Pichichi-Kursamt, der einzige aktuell mit 2 Torbeteiligungen, ist das schon mal ziemlich stark, was die auf den Außen haben und dann vorne ja immer noch ein Dia, ein Moreno, ein Morales, also das ist schon mal ziemlich stark, wie da das 3-0 zustande gekommen ist, dass da eben auch dann Emery gleich mal sagt, nee, Vollgas La Liga, scheinbar nehmen sie es dieses Jahr mehr ernst als letztes Jahr, auch wenn der europäische Wettbewerb natürlich noch fern ist und es könnte ja noch irgendwie mehr Transfers gehen, vielleicht ein Paco Alcácer gehen, dafür irgendwie, ich glaube, Sadik von Almeria, der Knips da vorne ist dann noch im Gespräch, jetzt haben sie auch Lo Celso zurückgeholt.
Ja. Lo Celso für mich, Top-Transfer. Der hat eine super Runde letztes Jahr gespielt bei Villarreal, dass sie den wiederbekommen haben. Ich weiß aber gar nicht, ob gekauft oder verliehen. Geliehen. Ich glaube, wieder nur geliehen von den Spurs. Auch komisch. Aber das ist für mich ein super Transfer für Villarreal. Und ja, Sadik von Almeria wird wohl verpflichtet. Habe ich gestern auch gelesen in spanischen Gazetten, dass das wohl so gut wie abgemacht ist oder eingetütet ist, dass das passieren wird. Mittelstürmer, der letztes Jahr in der zweiten Liga, ich glaube, 18 Tore geschossen hat. Ja, ist jetzt nur die zweite Liga, ne? Muss man gucken, wie er das transferieren kann in die erste Liga, aber zumindest beim ersten Spiel gegen Real Madrid, auch wenn er nicht getroffen hat, hätte er schon mal keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Ja. Von daher kann ich mir vorstellen, dass der bei Villarreal schon einen recht guten Eindruck dann oder eine gute Saison spielen könnte oder ihn gut zu Gesicht stehen könnte da vorne. Von daher bin ich gespannt. Ja, also ich glaube, mit Villarreal sollte in dieser Saison mehr zu rechnen sein als in der letzten, wo ganz klar der Fokus auf Europa war und sie dann ja nur irgendwie Siebter wurden. Das war viel zu wenig für die eigenen Ansprüche und auch für das eigene Talent, das diese Mannschaft ja besitzt. Denn das sieht man ja in Europa jedes Jahr. Ja. Vor allem die Bayern haben es ja gemerkt, wie gut diese Mannschaft sein kann, wenn sie wirklich Bock hat. Nur diesen Bock hat sie leider nicht jede Woche in La Liga, vor allem in Auswärtsspielen bei Cadiz, bei Elche etc. gibt es immer mal wieder so ein bisschen Larifari-Auftritte. Wenn sie da mehr Bock, mehr Motivation, mehr Stringenz an den Tag legen, wie jetzt in Valladolid eben, dann ist das ein Kandidat für die Top 4 für mich, ja, auf jeden Fall.
Genau, da ließ ich mich eben noch von der Vorsaison blenden. Ich habe sie nur auf Platz 8 getippt am Ende. Wenn du sogar sagst, ja, die könnte vielleicht sogar Platz 4, weil Sevilla schwächelt. Ah, mal gucken, das könnte ich noch bereuen am Saisonende, aber schauen wir mal.
Ja gut, es ist erst der erste Spieltag. Ne? Jetzt direkt die Takes raushauen, ist ja eh schwierig. Aber grundsätzlich, das Talent in der Mannschaft ist ja da. Nur, ja, die spanischen Mannschaften, manchmal haben sie vor allem in der Fremde nicht so Lust. Ne? Stichwort Sevilla, da ist ja das Talent eigentlich auch da. Aber in jedem zweiten Spieltag gibt es einen Gurken 0-0, 1-1. In der Fremde. Warum? Ja, wissen sie selber nicht. Das ist halt das. Das ist natürlich schwer zu prognostizieren, aber grundsätzlich bin ich sehr angetan von Villarreal als Mannschaft auf dem Papier und was sie leisten können, wenn sie eben ihre Leistung abrufen. Das sieht man immer wieder, aber konstant über 38 Spieltage sieht man das seit 2-3 Jahren in La Liga nicht. Aber wenn sie es machen, ist das ein Top-4-Kandidat für mich, ja, absolut. Vor allem, wenn eben wir sagen, ja, Sevilla schwächelt oder vielleicht schwächelt ja auch Atletico wieder wie letztes Jahr. Wenn Villarreal ein bisschen konstanter ist, haben sie absolut das Potenzial.
Ja, und wie gesagt, das sah gestern ganz ordentlich aus, eben auch über die Außen, damit Pino Chukwueze vorne, Neuzugang Alex Baena gleich mal doppelt geknipst und wir bleiben so ein bisschen beim Fokus neue Spieler, die irgendwo gewechselt sind. Alex Baena kam jetzt aus Girona. Wir gehen mal zum Spiel Celta gegen Espanyol. Da hat Celta 2-0 geführt, am Ende dann aber Espanyol doch noch zu dem 2-2 gekommen, unter anderem wegen jeweils einem Neuzugang auf beiden Seiten. Wir hatten ja schon bei Espanyol gesagt, da bin ich gespannt auf, wie sich José Lu macht, ist ja einer der kopfballstärksten Spieler der Liga, wo du auch klares Spielprinzip hast, einfach langer Ball nach vorne, einfach ihn machen lassen, ähnlich wie bei Raúl de Tomás, der steht weiter noch irgendwo vor dem Wechsel hin, und José Lu hat es eben da in der Nachspielzeit ganz clever gemacht, einen Elfmeter rausgeholt gegen Mingueza, der Neuzugang vom FC Barcelona, wurde gerade frisch eingewechselt und irgendwie es trudelt so die Flanke, der Ball so in den Strafraum rein, Mingueza will nur den Ball treffen und treten, gar keine Frage, aber eben José Lu steht noch vor ihm, stellt noch so sein Standbein clever hin, da wo der Ball sein wird und wird dann halt von hinten getroffen, knickt um, fällt hin. Und das gab dann über Videoschiedsrichter Elfmeter, ging für mich klar in Ordnung, weil der Mingueza viel zu schlampig war, meiner Meinung nach. Und so eben José Lu, erstes Tor, erstes Spiel, 2-2 und seinem neuen Verein da direkt mal an den Punkt gebracht und Mingueza seinem neuen Verein 2 gekostet.
Ja, passt ins Bild. Der eine ist clever, José Lu, und der andere ist nicht clever. Mingueza ist genau das, was ich dir auch letztes Jahr hätte sagen können. Da ist Mingueza immer wieder manchmal zu, ja, fast schon stümperhaft oder naiv oder wie auch immer. Das sieht er einfach nicht gut aus. Da muss er sich anders verhalten. Also absolut unnötig. Auch für mich übrigens unnötig. Ich meine, ich hatte 2-1 Celta und dann in der 96. durch so einen depperten Elfmeter meine 4 Punkte verloren, kotzt mich ja doppelt an.
Ja, hatten einige.
Bin jetzt auch nicht so happy, dass Espanyol dann einen Punkt geholt hat, aus offensichtlichen Gründen, aber dass mein Tipp dann auch noch von einem Barca-Spieler oder Ex-Barca-Spieler zunichte gemacht wird. Ja, schmeckt nicht so gut. Ging wahrscheinlich vielen so im Tippspiel, ja. Also es war extrem bitter und natürlich für Celta auch extrem bitter, klar, ohne Frage.
Aber wenn ich hier schon sehe, Florian, André, Noah, Michael hatten auch alle 2-2, wie ich auch, so, ja, war dann vielleicht doch, es roch schon nach Toren. Und mal gucken, wie das weitergeht. Nur eben wahrscheinlich dann doch keine Sturmspitze mit José Lu, Raúl de Tomás. Ich glaube, United ist da wohl dran, aber die können ja wirklich jeden aktuell gebrauchen, wenn dann wirklich, ich glaube, Espanyol hat ja auch irgendwie hohe Forderungen. Mal gucken, vielleicht kommst du auch noch zu dem Sturm-Duo. Dann gehen wir weiter du hattest eben angesprochen, Innenverteidiger, der so ein bisschen stümperhaft, schlampig ist, hätte ich fast sagen können, auch mein Freund Mingueza, aber wir müssen uns ja noch verabschieden von einem meiner anderen Freunde. Also es wird Jahr für Jahr wird schwerer für mich, nachdem ich ja 2021 haben wir ja Watschlik verloren, ehemaliger Sevilla-Torhüter, auch so einer meiner Freunde, und jetzt eben müssen wir uns von Marc Bartra verabschieden. Betis hat ja auch Probleme, irgendwie alle Neuzugänge zu registrieren, da ist Barca nicht alleine und da musste jetzt Bartra eben abgegeben werden. Er ist in die Türkei gegangen, hat da eben zu Trabzonspor, hat sich da verabschiedet, also da einer meiner Freunde, auch wenn letzte Saison von ihm eher solide bis fast schon gut war, wie generell bei Betis, der ja nicht mehr so viele Gegentore und Elfmeter verschuldet hat. Also schade, schade. Ciao Marc Bartra, viel viel Glück in der Türkei. Und jetzt, Alex, einen meiner letzten Freunde musst du noch gut Acht geben, Eric Garcia.
Nicht, dass der auch noch irgendwie. Eric Garcia, echt nicht. Der ist stark genug. Da gibt es für mich keinen Grund, sich darüber lustig zu machen. Aber dass Marc Bartra wechselt, jetzt grundsätzlich mal kurz sachlich gesprochen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ist echt? Für mich komplett unverständlich. Warum wechselt er denn? Er war ja eh gesetzt. Der ist doch eh gesetzt.
Naja.
Warum wechselt man denn dazu? Zu Trabzonspor, das in die Türkei dann auch noch, wenn er, was weiß ich.
Ja, aus seiner Sicht ist das komisch. Was willst du in der Türkei?
Ja, eben, das sag ich ja. Ja, das sag ich doch.
Gesetzt war der jetzt nicht mehr.
Na, natürlich war der gesetzt. Also letztes Jahr war er gesetzt. Kommende Saison, klar, weiß ich jetzt nicht, aber letztes Jahr war der gesetzt. Gut, man muss natürlich eins sagen, er könnte Champions League spielen, denn Trabzonspor spielt ja Champions League, nur, ich meine, die müssen noch durch die Playoffs, wenn ich mich nicht täusche. Also die sind ja spanisch, um Gottes Willen, türkischer Meister geworden, aber müssen, soviel ich das, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, erst durch die Playoffs. Also er ist nicht safe in der Gruppenphase. Mhm. Moment, ich gucke das live nach, nicht, dass ich hier so einen Quatsch on air erzähle, aber ich meine, Trabzon als Meister muss Playoff spielen. Oder täusche ich mich, oder sind die doch gesetzt? Nee, müssen Playoff schauen gegen FC Kopenhagen.
Der Meister, so. Krass.
Ja, so, also, ne, da hat er safe die Europa League. Gut, ich glaube, die rutschen, würden dann in die Europa League abrutschen. Also die Chance auf Champions League oder Trostpreis Europa League, was er mit Betis auch hat, aber trotzdem, also ich dachte eigentlich, der fühlt sich super wohl in Sevilla. War wie gesagt gesetzt, warum denn man in die Türkei geht, kann denn Trabzonspor so viel mehr Geld als Betis zahlen? Ja, ist ja eigentlich ein eher kleinerer Verein. Ist ja nicht der Top-Verein wie Galatasaray oder Fenerbahce oder so. Also für mich, nochmal, kann ich nicht verstehen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es verstehen aus Vereinssicht, denn du hast es ja genannt. Betis hat auch Probleme, Neuzugänge einzuschreiben. Ich glaube, beide Brasilianer sind die schon eingeschrieben. Ich glaube,
Luis Felipe?
Genau, und noch einen anderen Luis haben sie, glaube ich, geholt. Ja. Genau. Also da wieder die Vereinsprobleme, die einige Mannschaften haben, dass sie sagen, okay, wir werden vielleicht einen Großverdiener oder einen größeren Verdiener los, der nicht tausendprozentig der Rückhalt ist, kann ich aus Vereinssicht schon verstehen, aber nochmal, warum Bartra da in die Türkei geht, vor allem, er ist ja jetzt auch nicht 33 oder so. Also ein Move, den ich
selbst. Istanbul ist bestimmt auch lebenswert und
na gut.
Vielleicht da nochmal, egal. Wir gehen weiter nach Cadiz. Dort hat Real Sociedad gespielt. Und so wie mich jetzt Villarreal allein nominell von der Offensive beeindruckt hat, wer da irgendwie außen spielt und was du vorne an Abnehmern hast, so ähnlich ist es auch bei La Real, wo dann eben diesmal gestartet sind Kubo, Bryce Mendes und David Silva, davor Alexander Isak. Das ist schon mal klangvoll und hat dann eben auch mehr oder weniger zu dem 1-0-Sieg geführt. Da eben wieder Neuzugang-Thema Take Kubo. Gleich mal erstes Spiel für La Real, erster Treffer. Da gab es eine Balleroberung von La Real so in Cadiz Hälfte. Moreno dann kurz geguckt, Kubo gestartet eben in fast schon Mittelstürmer-Manier, war dann auch von davon und wurde perfekt bedient von Merino und sich dann eben auch im 1 gegen 1 da gut durchgesetzt, behauptet. Und ansonsten auch eigentlich ein ganz guter Auftritt von Real Sociedad, wo es noch ein paar Abschlüsse gab. Kubo nochmal im Strafraum, schon wuselig gewesen. Von Cadiz da eigentlich wenig bis auf eine Lozano-Chance, glaube ich nicht. Ich glaube, am Ende hatte noch der andere Neuzugang von Real Sociedad, Mohamed Ali Cho, irgendwie 200-prozentige so nach Kontern, allein aufs Tor gelaufen, fast schon vergeben. Aber da verdient der Sieg und man merkt, Kubo, die Technik hat er. Und wenn er in einem Team ist, wo er sich wohlfühlt, sich auch irgendwie durchsetzen kann, wo es vielleicht ein bisschen homogener vielleicht zugeht, als vielleicht bei Villarreal mit mehr Konkurrenzkampf, kann er da schon theoretisch aufblühen. Aber auch da, erster Spieltag,
aber dass er schon begonnen hat, hat mich ein bisschen überrascht. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass er direkt in der Startelf steht und dann natürlich profitiert, hast du die Entstehung des Tors gesehen. Cadiz hat den Ball locker im Mittelfeld. Zwei Cadiz-Spieler stehen nebeneinander und ja, nimm du den Ball. Ja, nee, du hast ihn ja schon und verlieren dann den Ball, weil sie da stehen, obwohl sie den Ball beide quasi haben und keiner spielt weiter und nur so verlieren sie den Ball und dann Unordnung und Kubo läuft durch und bekommt den schönen Chipball von, ich glaube, Mikel Merino. Also da kannst du ja auch ein Eigentor schießen, ne? Das ist richtig bitter und dass du just dann das entscheidende Tor war, ist bitter für Cadiz auf so dämliche Art und Weise zu verlieren. Aber ja, unterm Strich denke ich schon verdient und unterm Strich ein Top-Start natürlich für Kubo, dem das gut tun wird da A, öfter zu spielen, B, direkt mit einem Tor zu starten in die Saison. Ich bin gespannt. Also fußballerisch, spielerisch sollte er, da bin ich voll bei dir, gut in diese Mannschaft passen, ne, die gern den Ball hat. Zumindest wenn es gegen die anderen Mannschaften geht, jetzt nicht gegen Real und Barca, aber ansonsten haben sie gern den Ball, spielen flotten Angriffsfußball in der Regel, Kurzpassfußball, da sollte er schon grundsätzlich gut reinpassen können.
Ich hatte auch gleich so ein bisschen Ødegaard-Vibes, auch wenn die natürlich nochmal unterschiedlich sind, Ødegaard mehr der Spielmacher ist, aber irgendwie er könnte da wirklich aufblühen, weil er vorne auch noch mehr Anspielstationen hat. Jetzt ist Oyarzabal ist noch verletzt gewesen und Carlos Fernandes wird auch irgendwann zurückkommen, aber gefühlt hat sich Real Sociedad vorne in der Offensive, da hat man ja auch in der Rückrunde gemerkt, irgendwie da fehlt dann einiges in der Breite, viele Verletzte und irgendwann ist die Luft ausgegangen, Barrenechea kommt jetzt zurück, dass man da ein bisschen besser aufgestellt ist, auch mit eben Neuzugang Momo Cho, wobei der mehr so der Sörlot-Ersatz ist. Bin ich gespannt auf La Real. Darf gern so weitergehen und Kubo, wie gesagt, die Technik hat er, das haben viele schon gesehen. Jetzt muss er es auch mal kontinuierlich zeigen. Das war einer der Neuzugänge und jetzt kommen wir zu einem großen La Liga-Neuling, der gar kein Spieler ist, sondern ein Trainer. Und da ist ja der einzige Trainer La Liga-Neuling ist Gennaro Gattuso. Vom FC Valencia hat man ja auch schon in unserer großen La Liga-Vorschau thematisiert, war wohl irgendwie Peter Lims First Choice, lange schon mit ihm verhandelt und irgendwie sich eingeschlossen zu Hause und irgendwie Pläne geschmiedet, wie es 2022/23 gehen soll. Da war Bordalas noch im Amt. Dann eben jetzt Gattuso ist da und direkt der erste Sieg und eigentlich fast schon ein bisschen typisch Valencia. Es gab einen Elfmeter für Valencia, es gab einen Platzverweis, 18-14 Fouls aus Valencia-Sicht und am Ende jede Menge Kampf und Abwehrschlacht, weil natürlich Valencia dann in Unterzahl war, noch eine halbe Stunde. Da hat sich erstmal nicht so viel verändert oder hast du schon irgendwas Besonderes wahrgenommen?
Ja, das war tatsächlich typisch Valencia, ne? Mal wieder alles drin, Platzverweise, Elfmeter, ein bisschen Hektik etc. Also das war ein schönes Valencia-Spiel, wie man sich's fast schon wünscht oder wie man es auch kennt von dieser Mannschaft, von diesem Verein. Und da passt Gattuso natürlich dann ganz gut rein, ne? Der auch ein brodelnder Vulkan ist. Ich glaube auch die gelbe Karte gesehen hat, wenn ich mich nicht völlig täusche, an der Seitenlinie. Passt also dann auch ins Bild. Von daher, das war, glaube ich, schon ein stimulierender Start für den FC Valencia. Darf natürlich gerne so weitergehen, aber es war A, nur ein Aufsteiger in Girona, B, es war nur durch einen Elfmeter, übrigens ein komplett dämlicher Elfmeter von Girona. Ich in auch. Der Mauer springt einer hoch und hält natürlich den Arm raus. Also absolut dämlich. Ja. Weiß eigentlich jeder, dass das nicht geht. Schutzhand gibt's ja eh nicht und dann war es nicht mal vom Gesicht, sondern so zur Seite. Also absolut Banane, was der Girona-Spieler da macht. Ja, aber unterm Strich guter Start für Valencia, guter Start für Gattuso natürlich in einen Job, der nicht der leichteste ist.
Nee, und er könnte bestimmt auch noch den einen oder anderen neuen fordern. Valencia hat ja so die jüngste Mannschaft mit durchschnittlich 23,9 Jährchen, wie es letztes Jahr ähnlich schon war, auch da viele junge Leute. Jetzt ist Jesus Vazquez aus der Jugend hochgekommen, so als Linksverteidiger, weil Gaia noch 4 Spiele gesperrt ist, das hat man gar nicht auf dem Schirm, hat da in der 14. Minute lange Applaus bekommen, weil er ja ein bisschen Schiedsrichterkritik geübt hatte vergangene Saison und da nachträglich gesperrt wurde, eigentlich viel zu hart. Aber da eben viele junge Leute weiter für Gattuso und ja, es könnten immer noch ein paar alte gehen, wie eben Carlos Soler hat jetzt das Tor gemacht, natürlich den Elfmeter verwandelt, wie vergangene Saison auch schon gut gestartet. Er könnte noch verkauft werden, um auch da irgendwie ein bisschen das Thema Finanzen. Maxi Gomez ist wohl auch nicht so 100% mehr happy. Könnte noch gehen, also da wird es für Gattuso ähnlich schwierig wie für Bordalas und wie, wer war es dafür? Javi Gracia, die auch alle gedacht haben, hä, wir haben doch ein bisschen Peter Lim, du hast doch Kohle, komm, lass uns doch noch auf ihn holen. Nee, wir werden da noch Jungs verkauft. Mal schauen, was da noch passiert. Immerhin, Neuzugänge gab es auch hier. Samu Castillejo kam ja von Milan, hat mir ganz gut gefallen. Und auch Nico Gonzalez wurde ja noch eingewechselt und hat noch das Tor gemacht. Aber auch da wieder zweimal vorher abseits. Die Szene läuft 20 Sekunden weiter, er macht das Tor und dann geht die Fahne hoch. Oh, Leute, hebt doch die Fahne vorher. Ist doch
klar. Ja, aber es war knapp.
Ja,
es war knapp, es war knapp. Aber Nico, ja, auch wieder ein Barca-Spieler, der abgegeben wurde, in dem Fall verliehen wurde. Jetzt, just während wir aufnehmen, hat Barca Alex Collado abgegeben an deinen FC Elche. Oh. Das heißt, ich werde noch mehr Elche-Sympathisant werden als vorher schon und werde noch mehr einen Blick drauf werfen auf Elche, wie die sich machen. War ja letztes Jahr schon verliehen, Alex Collado, an Granada. Und ein gutes Oben für Nils Kern, denn Granada ist ja abgestiegen. Nicht, dass das ja zusammenhängt mit Goyados Laie, aber nur so als ja, kleiner Hinweis. Nee, bin ich gespannt. Also auf jeden Fall Nico González ging zu Valencia, ohne dass Barca es ursprünglich geplant hatte, was ja eher ungewöhnlich ist, denn Barca will ja unfassbar viele Spieler loswerden und aus dem Verein drängen. Bei dem war es nicht der Fall. Er hat von sich aus gesagt, er möchte gehen, weil er sagt, in diesem Mittelfeld werde ich viel zu wenig Einsatzminuten bekommen, bin der Option 5 oder 6. Und Xavi wollte ihn behalten, aber er hat gesagt, nee, ich möchte einfach lieber wechseln. Ich möchte zu einer Mannschaft, bei der ich viel mehr Chancen habe auf Einsatzzeit, vielleicht sogar auch für den Stammplatz optimalerweise, denn so dick ist ja Valencias Mittelfeld jetzt nicht besetzt und da sind ja auch einige Youngster, Musa ist glaube ich 19 und so, ne? Also da kann man sich einen Stammplatz schon erkämpfen, erarbeiten. Von daher finde ich das tatsächlich auch aus Valencia-Sicht einen spannenden Leihtransfer, ohne Kaufoption übrigens. Also das hat Barca völlig richtig gemacht, wie ich finde. Und für den Spieler kann das auch sehr viel Sinn machen. Wurde jetzt eben eingewechselt, beinahe eben ein Tor geschossen, Millimeter fehlten da, sonst wäre es kein Absatz gewesen. Also finde ich auch einen spannenden Transfer. An Arthur übrigens, einem Ex-Barca-Spieler, ist oder war Valencia auch dran, der ja an Juve abgegeben wurde. Aber ich weiß nicht, ob sich die Personalie erledigt hat, dadurch, dass Nico jetzt kam. Kann natürlich sein, wenn sie Soler für 20x verkaufen, dass sie sagen, jetzt leihen wir auch noch Arthur aus. Kann ja noch was passieren. Das Thema ist ja immer, 2 Wochen ist noch der Transfermarkt offen. Also in Spanien wird, da bin ich mir sicher, noch so, so viel passieren. Nicht nur bei Barca, die einfach gierig und geils auf Transfer sind, sondern auch bei anderen Vereinen. Also da kann sich noch viel tun. Ich bin da wirklich gespannt, was da noch alles passiert.
Okay. Eine Sache gab es noch beim Spiel vom FC Valencia. Ich hatte Platzverweis angekündigt und da ist auch spannend. Der Schiedsrichter Jorge Figueroa Vázquez hat jetzt zum 5. Mal Valencia gepfiffen und auch im 5. Spiel gab es eine rote Karte, wobei auch da Erait Schömert, Neuzugang, mal wieder fault von hinten, aber dann eben noch mit offener Sohle so auf Castellanos Wade. Ja, hat erst die gelbe bekommen, aber da der Videoschiedsrichter gesagt, hey, schau dir das nochmal an. Ja, ist auch blöd. Ähnlich wie der Handelfmeter nicht machen so und dann kannst du weiterspielen, oder?
Finde ich richtig, die rote im Nachhinein. Also die Bilder sind da völlig oder zeigen auf, dass die rote völlig gerechtfertigt ist. Das war überharte Einsteigen, auch noch von hinten, auch noch mit offener Sohle. 100% wollte das natürlich so nicht, aber es ist einfach too much. Ich finde das da gut, dass man da eine klare Linie zieht und sagt, nee, gelb reicht nicht aus, du gefährdest die Gesundheit des Gegners, also rot. Das heißt ja nicht, dass er jetzt 3-4 Spiele gesperrt werden muss, aber zumindest eins ist es völlig zu Recht, dass er mindestens eins gesperrt wird. Wahrscheinlich werden es dann 2 werden. Ja, einfach reckless und da finde ich, da war die VAR-Intervention dann richtig oder angemessen oder zumindest wurde sie durchgesetzt, anders als eben in Pamplona, wo es ja nicht gemacht wurde.
Alright, und dann kommen wir doch noch, wir haben noch 2 Spiele offen mit eben den 2 großen Teams und wir fangen nochmal chronologisch im Camp Nou an. Mensch, ich hatte erst nur 2-1 getippt, weil ich dachte, nicht alle Neuzugänge können registriert werden und dann haben doch irgendwie Christensen, Lewandowski und wen habe ich vergessen, Rafinha gespielt, Kessié wurde später noch eingewechselt, nur Koundé nicht, aber der ist auch noch nicht ganz fit, ne? Ja, habe ich gesehen, auf 3-1 mein Tipp aufgeschraubt, wie viele andere auch. Ich sehe hier 5-0s und 6-0s sind bei unseren Tipps. Ja, aber wirklich die Eier, dass Barca gegen Rayo erneut nicht gewinnen kann, hatte, glaube ich, nur Florian Mitterer mit 1-1 getippt. Am Ende war es 0-0. Kein Tor im Lewandowski-Debüt. Dabei ein Sieg wäre verdient gewesen, keine Frage. Aber das ist doch für die Euphorie, die er hoffte, ein großer Killer.
Oder? Ja, das war ein Euphoriedämpfer, ohne Wenn und Aber, ganz klar. Ich hatte ein 3-0 getippt, übrigens Koundé auch nicht eingeschrieben, also nicht hundertprozentig fit, weil er ja im Sommer durchaus verletzt war. Ich glaube, er hat auch nur 3 Trainingseinheiten volle durchziehen können. Deswegen hat es auch Sinn gemacht, ihn dann nicht einzuschreiben. Aber wie gesagt, fit wäre auch nicht gewesen. Daran lag es ja nicht. am fehlenden Koundé, an der Personalie Koundé lag es nicht, dass man nur 0-0 spielte. Nee, es lag mal wieder daran, dass man sich schwer tat gegen einen sehr, sehr gut organisierten Gegner. Da muss man Rayo auch wirklich erneut loben, die das wieder super gemacht haben, die so ein bisschen, fast schon der Angstgegner oder der Problemgegner, glaube ich, passt besser, des FC Barcelona werden.
Wie Cardis und Celta.
Celta ist, weil die so die Firepower haben, aber gegen Rayo jetzt und gegen Cardis können sie keine Tore schießen. Und das ist ja das Bemerkenswerte. Ne? Absolute kleine Mini-Teams, Abstiegskandidaten mit minimalen, winzigen Budget und die machen aber einen herausragenden Job gegen den FC Barcelona jeweils, nämlich in der Defensive. Das muss man auch einfach loben. Das hat Rayo wieder super gemacht. Mhm. Wie schon im April. Da hatten sie 1-0 gewonnen. Es war wirklich ein Spiegelbild des Spiels in April. Und zwar fast 1-1. Denn hinten raus fiel ja sogar der Treffer. Gott sei Dank war Falcao im Abseits. Ja. Und davor rettete ja Ter Stegen auch mal richtig stark. Oder zweimal sogar in der ersten Halbzeit. Einmal in der zweiten, einmal. Sonst wäre es ja wieder komplett in die Hose gegangen. Und zwar wieder mit 0-1. Und das war ein Spiegelbild von diesem Spiel im April. Damals hatten sie ja gegen Cadiz und gegen Rayo binnen einer Woche nach diesem Europa League aus gegen Frankfurt, ne, waren sie ja so benommen noch, dass sie da irgendwie ihre Pflichtsiege nicht einfallen konnten und kein Tor schießen konnten. Und so vieles hat mich an die Partie damals erinnert. Sie hatten wieder einen XG von 1,8. Ich glaube, das war damals auch der Fall. Mhm. Der Gegner wieder nur einen XG von 0,4, 0,5. Also eigentlich darf er gar kein Tor schießen. Mhm. Hat er diesmal auch nicht. Im April eben schon. Aber du hast deine, weiß ich nicht, 65-70% Ballbesitz, hast immer wieder Chancen, kriegst den Ball nicht rein, verzweifelst, wirst hektisch, dann fällt dir nichts ein, dann macht der Gegner es natürlich auch super gut. All das kam mal wieder zusammen, plus eben, wie Xavi es sagt, das Team war wegen zu hoher Erwartung nervös. Oh. Mhm. Und so kommt eins zum anderen und so hast du einen kleinen Fehlstart hingelegt.
Ja. Ja, wenn dann eben doch noch nicht die Neuen so hundertprozentig die Abläufe stimmen, also haben alle aus allen Rohren gefeuert, so Dembélé, Lewandowski, Rafinha haben alle jeweils ihre 4 Abschlüsse und auch Dembélé noch 5 Keypässe und so weiter. Es ging schon einiges zusammen und wenn es dann 3-0 ausgeht, dann sagen alle, ja, ist genauso wie der Spielverlauf war, aber vielleicht sind da Testspiele dann doch manchmal ein bisschen trügerisch und so eine gute Saisonvorbereitung, wenn man irgendwie Pumas abschießt.
Ja, ist dann ohne Witz, die verdammten Pumas. Lassen sich daher schießen wie eine Thekentruppe. Auch ich denke mir, boah, das war ja super. Ich hatte es ja, glaube ich, sogar in der Vorschau angesprochen. Mhm. Natürlich sind es Testspiele, aber das sah ja so flott aus. Ja. Deswegen gehe ich ja nicht von 5-6-0 aus, aber zumindest von einem Sieg. Mhm. Und wenn es dann ein 1-0-2-0 Pflichtsieg ist, aber das sollte schon drin sein. Und das haben sie vom XG her, hätten sie es verdient gehabt. Mhm. Normalerweise macht ja zumindest Lewandowski diesen einen da rein. Stimmt. Den Abpraller, den er dann, also erst hatte ja Aubameyang diese Riesenchance, die vor der Torlinie geklärt wurde. Das ist ja auch schon ein bisschen Glück für Rayo. Und klar, passiert immer wieder, aber der kann ja easy auch reingehen. Und dann hat ja Lewandowski das leere Tor und so im Fallen in der Luft sein, schiebt er ihn dann rechts vorbei. Den hat er auch schon gemacht. Ist natürlich akrobatisch, nicht ganz leicht. Aber den hat er auch schon gemacht in seiner Karriere. Von daher, es hätte locker und leicht auch wirklich einfach 1-0 ausgehen können, wäre, glaube ich, dann doch verdient gewesen. Aber so, ja, waren sie nervös, wurden nervöser, je länger das Spiel war, wurden hektischer.
Ja, natürlich noch Platzverweis, auch wenn auch spät.
Busquets Platzverweis, klar, der hat dann nichts mehr geändert. Ja. Aber kann man auch drüber reden. Gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, warum ist das direkt gelb-rot oder warum ist das gelb? Weiß ich jetzt nicht, ob man ihn geben muss, aber dadurch, dass die 93. war, ist es für das Spiel gegen Rayo irrelevant gewesen. Relevant wird es natürlich, weil nächste Woche der FC Barcelona ins ungeliebte Anoeta zu Real Sociedad muss. Die A auch wissen, wie man verteidigt, die ja letztes Jahr, ich glaube, die drittbeste Defensive La Ligas hatten.
Hinter zu Hause Real die beste, ja.
Sevilla, zu Hause die allerbeste. Gar keine Gegentore, kaum kassiert zu Hause. Ja. Also das wird sowieso super schwer und dann ohne Busquets, dein Maestro da auf der 6, ohne deinen Kapitän, puh, und jetzt bist du auch erst recht nervös, weil du hast jetzt noch mehr Druck, weil du ja nicht gewonnen hast. Ui, also das wird ein Partidasso, aber ein sehr schweres.
Trotzdem habt ihr ja die letzten Duelle gegen die dann meistteils deutlich auch mal entschieden. 6-1, 4-2, zuletzt in San Sebastian 1-0 gewonnen. Aber ja, auch da müsste dann jetzt wahrscheinlich ein Kessié ran. Auch da vielleicht die Abläufe noch nicht so hundertprozentig. Hat man auch bei Real gemerkt, dass die Neuzugänge, wenn man nicht so hundertprozentig eingespielt ist, dann ist es ganz normal, ganz, ganz natürlich, dass man da vielleicht noch nicht weiß, wie man dem Torhüter den Ball in den Fuß spielt, ob nach links oder nach rechts und bla. Trotzdem wird das jetzt erstmal rein sportlich nicht viel zu bedeuten haben, ob jetzt Barca patzt oder Real patzt am ersten Spieltag. Nur eben, ich finde es eben spannend, dieses Thema Euphorie, was auch in Laporta vorab so aufgebauscht hat und die ganze, alle gebeten ins Camp Nou zu kommen und jetzt geht's irgendwie neue Ära und dann, ja, geht's mit so einem Dämpfer los, hat nichts zu bedeuten, die Saison ist lang, aber ja, schon bezeichnet irgendwie nach der Party vorab, jetzt schon direkt die Ernüchterung, so eine kleine.
Vor allem willst du ja Momentum aufbauen. Also du willst ja, ne, du, direkt durch den Start. Der Spielplan meinte es ja gut, vermeintlich auf dem Papier Rayo zu Hause, ne? Du kannst auch wesentlich schwerer starten. Ja. Nochmal auf dem Papier natürlich, Rayo hat das super gemacht und haben sich vielleicht irgendwo auch ihren Punkt verdient, denn die Leistung von Rayo war top. Also da will ich nichts kritisieren, nur wie gesagt, der XG hinten raus, gewinnst du 1-0, wäre das für mich das korrektere Resultat oder fairere mit dem Spiel entsprechend gewesen. Aber auch so musst du nochmal jeden Hut vor Rayo ziehen, die das wieder super gemacht haben. Deswegen, die darf man nicht unterschätzen. Die wurden, glaube ich, auch vielleicht unterschätzt von dem anderen Fan. Vom Spieler weiß ich nicht, aber von Fans sicherlich. Kann ich mir schon vorstellen, weil es halt doch nur Rayo ist und im Camp Nou mit all der Euphorie. Da hat man sich mehr erwartet. Und klar, jetzt hast du schon direkt Druck. Und jetzt lass mal das zweite Spiel auch nicht gewonnen werden bei Real Sociedad. Das ist ja alles andere als ein Selbstläufer. Lass es sogar in die Hose gehen. Also wird, ne, verlier das mal. Dann wird es direkt kribbelig, ne? Dann ist die Euphorie komplett im Eimer. Also das wird wirklich richtig schwer
nächste Woche in San Sebastian. So hinsichtlich Neuzugänge, meinst du denn, jetzt bleibt es auch erstmal beim Sturmtrio Rafinha, Lewandowski, Dembélé oder geht Dembélé wieder nach rechts und dann Fati rein? Es wurde ja auch noch eingewechselt. Hat Rafinha da einen Stammplatz?
Einen Stammplatz hat, glaube ich, nur Lewandowski vorne und die anderen werden alle rotieren. Also Ferran Torres hat weite Teile der Vorbereitung verpasst. Deswegen wurde er auch nicht mal eingewechselt. Auch der ist ein Anwärter auf einen Stammplatz, genau wie Ansu Fati Anwärter auf einen Stammplatz ist. Und die anderen beiden natürlich auch. Das zeigt ja schon auf, dass es, glaube ich, auf den Flügeln keine Stammplätze gibt. Lewandowski hat seinen Platz sicher. Und die anderen vier streiten sich um die zwei Plätze. Da wird, glaube ich, viel rotiert. Grundsätzlich vorm Spiel, aber auch im Spiel, denn was mir gut gefallen hat, Rafinha und Dembélé haben immer wieder die Position getauscht, haben für Verwirrung gesorgt, haben das eigentlich sehr, sehr gut gemacht, nur das Endprodukt war nicht da, also der ein oder andere Abschluss war dann zu lasch und die ein oder andere Abstimmung hat nicht gepasst, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass es da, also ich glaube aktuell ist das Front-3-Trio, das Sturm-Trio, weiß nicht, ob es da noch schon eine Abkürzung gibt, RDL oder was kann man da basteln, muss man mal gucken. Aber grundsätzlich glaube ich, das fränkische RDL, genau. aber grundsätzlich glaube ich, wird das ein Kampf um die Stammplätze und auch das will ja Schari. Er will ja, dass wirklich, ne, dass da auch die hinteren Spieler den vorderen Spielern im Kader Druck machen, ne, dass eben Dembélé zur Höchstleistung gekitzelt wird, dass er ein paar Prozent mehr gibt, weil er seinen Stammplatz nicht sicher hat, dass Ansu mehr gibt, dass Ferran mehr gibt, der letztes Jahr schon ein bisschen einen Durchhänger hatte nach seinem Transfer, dass viele Spiele lang nicht getroffen hat, dass der auch gekitzelt wird, dass er weiß, er muss noch mal ein paar Prozent mehr geben und das stachelt ja eine Mannschaft dann auch zu besseren Leistungen an und vor allem die Spieler selbst. Also Konkurrenzkampf ist wichtig und den gibt es vor allem im Sturm, im Mittelfeld, aber auch in der Abwehr, denn auch da hast du ja ein Überangebot. Piqué beispielsweise 90 Minuten auf der Bank.
Oh ja, stimmt.
Das ist ja auch ein Ausrufezeichen, das man mal besprechen kann, so grundsätzlich, ne? Du als Piqué-Fan.
Ah, oh, stimmt, da habe ich ja noch zwei Freunde, ja, bei euch, mit Erik und so weiter. Okay, sonst noch was zu Barca?
Nö. Ich glaube, Alonso kommt von Chelsea und zwar ziemlich safe. Boah. Der könnte diese Woche schon noch fix gemacht werden, hängt aber wahrscheinlich davon ab, wann sie jetzt endlich hier Braithwaite und oder Umtiti loswerden, wie das Gehaltsspielraum da ist. Aber ich glaube, Alonso ist safe eingetütet. Und
Bernardo hat sich verabschiedet.
Und Bernardo, genau. Das, hast du es gelesen? Wir haben es auf Barca-Welt ja auch als Screenshot und Dings getweetet. Das liest sich schon wie ein Abschied, oder? Wenn man ehrlich ist. Klar. Also, du bedankst dich doch nicht an irgendeinem random ersten, zweiten Spieltag da von den Fans für sowas. Also das klingt schon komisch. Also die Berichte sind, er ist sich mit Barca schon seit Wochen einig, er will unbedingt zu Barca und angeblich ist er schon auf Haussuche in Barcelona. Heißt aber natürlich nicht, dass es am Ende auch klappen wird, denn finanziell sollte man sich einig werden mit City und das wird schwierig. Also das Barca, ein
paar Hebel.
Das braucht ein paar Hebel wahrscheinlich, ja. Also dass Barca A das nötige Kleingeld findet, um sich mit City zu einigen, wird ja so günstig nicht werden. Also unter 60 geht da sowieso nichts und wenn du Pech hast, verlangen die 90. Und ganz ehrlich, das ist viel zu viel Geld, das hat doch der Verein auch gar nicht. Und dann natürlich, wie willst du denn den Spieler einschreiben? Du konntest Koundé jetzt nicht registrieren. Und willst dann noch Alonso und Bernardo, die ja auch sehr, also Alonso vielleicht weniger, aber Bernardo wird ja auch ein Top-Verdiener werden. Also wie sollst du das hinkriegen? Von daher, schön und gut, dass man sich mit dem Spieler einig ist und dass der kommen will, aber da gibt es noch einige monetäre Fragezeichen zu lösen. Und nochmal, zwei Wochen sind es noch. Ich glaube, der Bernardo-Transfer wird vielleicht bis zum Deadline-Day uns in Schach halten.
Junge, Junge, Junge. Keiner weiß wie, aber irgendwie ein paar Hebel findet Laporta noch, auch wenn das dubios ist. Barca, Betis haben Probleme, Spieler zu registrieren. Und dann auch beim Spiel am Sonntagabend, zumindest die, die es sehen konnten. The Zone wollte ja irgendwie erst und dann zur zweiten Hälfte. Gibt es den Verein, der hat Probleme, Spieler zu registrieren? Aber Alex, wer ist es?
Ja, das ist ja genau das, was ich hier immer wieder sage. Nicht nur hier, sondern ich war ja bei Sky, glaube ich, auch mal bei Sky Sport News, ich bei Sportradio Deutschland, die fragen sie mich natürlich alles, Alex, was ist da los mit Barca Finanzen und nicht registrieren können und Salary Cap und ich sagte, habe immer wieder gesagt, ja, Barca ist das prominenteste Opfer des Salary Caps oder das prominenteste Beispiel für die Probleme, aber es betrifft fast jeden La-Liga-Verein oder viel mehr La-Liga-Vereine, denn Almeria, der Aufsteiger, konnte 6 Spieler nicht registrieren für den ersten Spieltag. Jo. 6 Spieler. Das Betis konnte 2 Neuzugänge nicht registrieren, muss jetzt Bartra loswerden. Ja. Ich glaube, Celta konnte auch irgendeinen nicht registrieren. Auch ein prominentes Beispiel, das aber nicht auf dem Radar ist, Antoine Griezmann, der schon letztes Jahr bei Atletico spielte, wurde erst am Mittwoch registriert. 3 Tage vor dem ersten Spieltag wurde Griezmann erst registriert bei Atletico. Geht einfach nur unter, weil die Medien halt hauptsächlich den Fokus auf Barca mit seinem Hebeln und mit seinen TV-Deals und mit seinen Millionenausgaben legt. Aber es betrifft viel, viel, viel mehr La-Liga-Vereine, die Probleme mit dem Salary Cap haben, die grundsätzlich Probleme mit dem Spieler registrieren haben. Und Almeria ist eigentlich das krasseste Beispiel, denn 6 Spieler nicht einschreiben zu können vor dem Spiel gegen Real Madrid, dem Meister, das ist eine Hausnummer eigentlich.
Ja, sind auch ein paar prominente Namen vielleicht dabei. Leo Baptistao kennt man vielleicht und auch Fernando Pacheco, der kam jetzt von Alaves. Aber der, ob jetzt Pacheco noch einen besonderen Unterschied gemacht hat, denn sein Ersatz, Fernando Martinez, der andere Torhüter, hat ja ein Riesenspiel eigentlich gegen Real Madrid gemacht mit irgendwie auch 10-11 Paraden, ähnlich wie Courtois im Champions-League-Finale, auch wenn die Abschlüsse vielleicht nicht immer so extrem zwingend war. Real Madrid ist zurück, die Mission Titelverteidigung, die erste seit 2008 wäre es, muss natürlich beginnen mit einer Remontada. Ich hatte ja 1-1 getippt, weil ich mir schon gedacht habe, so, irgendwie Barca hat gepatzt und Real Madrids Elf ist nicht eingespielt, es ist spät, es ist heiß, die haben keine Lust vielleicht nicht so richtig und Almeria hat einfach mehr Bock. Die sind seit 7 Jahren jetzt zurück in La Liga. Das erste Heimspiel jetzt direkt dann gegen den Meister. Natürlich sind die mehr motiviert. Und das sah auch in der Anfangsphase ganz gut aus, auch wenn das primär ein Fehler von Antonio Rüdiger war, meiner Meinung nach. Aber dann eben doch irgendwann ja zu passiv gewesen. Also sie haben ein ordentliches Spiel gemacht und ganz gut verteidigt, aber irgendwann war halt doch, ist Vinicius mal durchgekommen, irgendwann war doch irgendwie, ja, wurde dann noch David Alaba eingewechselt und mit dem ersten Kontakt machte er sein Freistoßtor. Also im Endeffekt da natürlich auch ein verdienter Sieg von Real Madrid nach 29-10 Abschlüssen. Das lag ja in der Luft, nachdem auch Benzema irgendwie 2 Top-Chancen liegen gelassen hat. Ja, typisch Real Madrid, oder?
Ja, leider, ne? Im Nachhinein. Absolut typisch Real Madrid. Starten schläfrig oder ja, kann man schon so nennen, ja, ja. Wenn man aufs erste Tor blickt, das war schläfrig, da, ja. Der eine läuft durch und die anderen denken sich, jo, wer ist denn der? Was ist denn trägt was Weiß-Rotes, könnte ein Almeria-Spiel, oh, da ist er ja schon durch, ups, Tor, so, ne, also schon irgendwo typisch Real für die Anfangsphase. Ich hatte 0-2 getippt, weil ich mir schon dachte, naja, ein Aufsteiger tut sich dann mit dem Toreschießen so schon schwer und Real ist ja in der Abwehr eigentlich bombensicher, aber das eine Mal haben sie gepatzt. Oder gepennt.
Grundsätzlich, waren auch danach noch ein bisschen wackelig und irgendwie
abschwungen. Ich wollte es gerade sagen, auch danach hat es ein bisschen gedauert, bis man so in den Groove kam, aber typisch Real Madrid ist natürlich, dass man die Ruhe behält, dass man nicht verrückt wird, dass man nicht nervös wird, also anders als Barca, ne, die dann nervös werden zum x-ten Mal und dann ungenau werden, hat Real Madrid nämlich genau das Gegenteil, was es braucht, nämlich diese Ruhe, diese Gelassenheit, diese Meisterarroganz vielleicht fast schon, dass du sagst, nee, wir drehen das, ja, tobt euch hier aus, kleine Aufsteiger, wir wissen nicht genau, wer ihr seid, aber es spielt auch keine Rolle, weil hinten raus drehen wir es wir machen unsere Tore. Also diese Selbstverständlichkeit, diese Selbstsicherheit, das sucht seinesgleichen in der Liga. Das war der Hauptgrund, warum sie letztes Jahr so komfortabel Meister wurden. Während alle die Köpfe verloren haben und Panik geschoben haben, wenn es nicht lief, die Atletico Sevillas, Barcas dieser Welt, die immer wieder gepatzt haben, hat Real immer wieder die Ruhe behalten und enge Spiele für sich entschieden, weil sie hinten raus eben mit besagter Ruhe und Gelassenheit das ein oder andere Spiel einfach drehen. Das war der Schlüssel zum Erfolg auch in diesem Spiel wieder. Und deswegen ja, typisch Real Madrid.
Ja, und erst durften sich ein paar Junge, ein paar Neue austoben und dann eben wechselst du auch noch Erfahrung ein mit irgendwie Modric und Alaba und Casemiro kam ja auch noch. Also natürlich bleibt da Real Madrid irgendwie ruhig und konzentriert und hat sich da noch den Sieg verdient. Jetzt Blick auf Rüdiger, den hatte ich in der dritten Halbzeit schon kritisiert. Somit am meisten war er eben nicht nur beim Gegentor meiner Meinung nach am unglücklichsten, wirkte auch danach noch so ein paar Szenen, wo er so ein bisschen schlampig irgendwie nach vorne flach verteidigt oder irgendwie gar nicht hoch zum Kopfballduell geht. Am Ende gab es noch diesen Kopfball von, wie hieß er, Easy oder so. Das geht besser, das kann auch definitiv besser. Es ist eben jetzt sein erstes Mal mit Nacho zusammengespielt und das in dem Pflichtspiel gegen den anfangs mutigen Aufsteiger. Ist halt erstmal schwierig, das wird er besser machen. Tchouaméni mir da schon ein bisschen besser gefallen, zumindest hat er jetzt keine Fehler sich geleistet oder erlaubt und eher mal vorne Benze oder Vinicius ganz gut geschickt, meine ich, war das. Das war ein sicherer Auftritt, darauf kann man auch aufbauen. Die werden jetzt beide, glaube ich, nicht direkt den Stammplatz haben, denn ich finde es gut, dass Ancelotti direkt die Kaderbreite nutzt. Vor 4 Tagen erst Supercup Finale gehabt und dann jetzt erstmal Modric raus und wenn man schon einen Innenverteidiger rausnimmt, kann man auch beide rausnehmen, weil die sind dann so oder so nicht eingespielt, wer da die Abwehrkette, die da spielt. Also das war mutig, mehr Mut als vielleicht in der vergangenen Hinrunde von Ancelotti so durchzurotieren und ja, wenn es nicht läuft, dann kann man ja immer noch einen Modric und einen Alaba einwechseln und das war ja dann irgendwo auch der Schlüssel. Bei Alaba war ja, da wurde ja der Wechsel noch schnell gemacht, weil der Freistoß war da und Alaba noch fast kaum das Trikot noch nicht angehabt. Da haben sie sich beeilt, da wieder Ancelotti da extrem gejubelt danach. Also, dann hat man auch noch das goldene Händchen, typischerweise. Und ja, war doch ein ganz ordentlicher Saisonstart. Kann gerne so weitergehen. Jetzt als nächstes geht's zu Celta Vigo und dann noch zu Espanyol. Da bin ich dann dabei. Mal schauen, 3 Auswärtsspiele, 3x22 Uhr, wie letztes Jahr auch. Ist halt irgendwie mit den Uhrzeiten und der Hitze und der einzelnen Vermarktung. Naja.
3 Auswärtsspiele wegen Umbau, ne?
Umbau noch,
Stadionumbau. Ja. Genau, war ja letztes Jahr auch so. Ja. Ja, ist natürlich auch schwer, ne? Saisonstart jeweils in der Fremde. Ich glaube, letztes Jahr haben sie das gut gemeistert. Haben sie da jedes Spiel gewonnen in der Fremde? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Was haben sie gewonnen und dann weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, es war schon ganz ordentlich.
Aber auf jeden Fall schwierig, vor allem Celta ist ja auch, ja okay, eher für Barca ein schwieriges Pflaster, für Real nicht immer ganz so schwierig, aber nichtsdestotrotz ein sehr unbequemes Spiel, da hast du nicht so Bock. Ja. Weil wenn Celta Bock hat, können die schon einen Terz machen, ne? Vor allem in der Offensive, nur in der Defensive sind sie meist einfach komplett von der Rolle. Ja. Aber leicht geht anders. Vor allem bei einem Aufsteiger direkt starten würde ich mir auch nicht wünschen. Also, weil die sind 130% motiviert, das hat man ja direkt gesehen. Von daher, ja, die Pflicht mal wieder erfüllt. Eben das, was Barca nicht konnte, hat Real gemacht. Und ob es übrigens, Blick nach vorne, ob seine Pflicht Atletico erfüllt, steht ja erst heute Abend 19:30 fest. Denn eigentlich Atletico bei Getafe, eigentlich eine Pflichtübung, aber man weiß ja, Atletico bei Getafe, da fallen immer nicht so viele Tore.
Eher für Getafe. Da gab es so diese Serie, 20 genau, Spieler, Getafe gar nicht getroffen, bis zum letzten Duell.
Darauf wollte ich hinweisen, dass eigentlich, wenn dann keiner trifft, Getafe das ist, just dieser Bann wurde gebrochen, letzte Saison. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob es ein typisches 0-0 gibt oder ein typisches 1-0 Atletico oder ob Getafe eher da weitermacht, wo sie so im Frühjahr und der Kike Sanchez Flores weitergemacht haben, nämlich so unbequem sein, dass man immer wieder dem Gegner Punkte abtrotzen kann. Also würde uns ein 0-0 1-1 überraschen, Punktverlust von Atletico, die eben ihre Pflicht nicht erfüllen. Eigentlich nicht.
In Getafe nicht, nee.
Nee, also bin ich gespannt. Ja. Wie gesagt, Real mal wieder die Pflicht erfüllt, zwei der anderen 3 Champions League Aspiranten mal wieder nicht. Also bis jetzt alles genauso wie letztes Jahr. So kann man es zusammenfassen. Wenn Atletico auch passt, passt das mal wieder ins Bild, ne?
Ja. Wir haben noch 2 Fragen vom Leander. Die erste Frage geht um Vinicius und er hat da einen Hot-Take, den ihr mal diskutieren könnt. Vinicius macht die meisten Scorer, also Tore und Vorlagen bei Real und wird mindestens Top 3 Ballon d'Or, wenn nicht sogar Weltfußballer, also dann im Weltfußballer 2023. Also ich fand ihn gestern schon am gefährlichsten, am aktivsten. Eigentlich auch so den besten Madrilenen, weil wenn es gefährlich wurde, dann über ihn. Da hat Benzema mehr verballert an Chancen und da muss schon einer rein von seinen 7 Abschlüssen. Vinicius fand ich ziemlich gut, auch manchmal zu verspielt, aber muss halt ins Risiko gehen und das sah gestern gut aus. Er wurde ja auch immer gedoppelt, teilweise gedreifacht. Irgendwann kommst du schon mal durch und einmal ging es ja beim 1:1, war dann irgendwie die mitbeteiligt. Aber die meisten Scorer, nee, wird weiter Benzema haben und Top 3 Ballon d'Or, also hätte man fast schon diskutieren können diese Saison, aber Benzema war einfach zu gut und deswegen ist da schon mal kaum einen Platz. Er war jetzt bei Europas Fußballer des Jahres nur auf Platz 9. Der hat noch ein paar Jahre vor sich. Ich glaube, so steil wird es jetzt noch nicht. Also es wird weiter hoch weitergehen, aber noch viel steiler, glaube ich. Erstmal nicht, vielleicht erst, wenn dann Benzema zurücktritt, oder was denkst du?
Ja, schließe ich mich an. Konkurrenz ist auch zu groß, wenn du da guckst, ne? Also weltweit gesehen. Im eigenen Verein natürlich mit Benzema, weil der einfach der Star ist, der Knipser, der Hero, der Leader, und vor allem der Torschütze vom Dienst. Also allein da nimmt ja einer das Scheinwerferlicht weg, ja. Oder steht in diesem und du dann ein bisschen im Schatten. Und dann hast du die Salas, De Bruynes, Lewandowskis, Haalands, Mbappés dieser Welt. Mhm. Ich glaube auch Messi, der übrigens bei der Ballon d'Or Shortlist nicht in den Top 30 war, ist ein bisschen motivierter in diesem Jahr. Hat ja, glaube ich, auch richtig gut losgelegt mit, weiß ich gar nicht, 3 Toren, 3 Assists in 2 Spielen, irgendwie sowas. Mhm. Also er und Neymar haben da schon ziemlich viel Bock, da mal wieder mehr im Scheinwerferlicht
zu zeigen.
Ja. Genau, Mbappé ist zu zeigen, genau. Also von daher, nein, das wird so schnell wird das nicht so krass für Vinicius werden, dass er bei Ballon d'Or irgendwie gleich Top 10 würde mich tatsächlich schon überraschen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist schon möglich nach der geilen Saison, aber er ist ja weder der die Elfmeter noch die Freistöße ausschied, und durch Ecken kommt er jetzt auch nicht zu vielen Vorlagen, aber letztes Jahr 22 Tore, 20 Vorlagen, viel mehr als erwartet. Wenn er da jetzt wieder auf 40 Torbeteiligung kommt, ist das immer noch Weltklasse, also gerne so weitermachen, aber hat immer noch ein bisschen mal vor sich. Letzte Frage, auch nochmal vom Leander. Was denkt ihr, welcher Spieler außerhalb Barcas oder Reals könnte eine Breakout-Season haben und ein kleiner La-Liga-Star werden? Es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Neuling sein. Es kann ja auch jemand sein, der vielleicht schon 1-2 Jahre hier spielt, aber jetzt eben seinen Durchbruch hat. Ich bin jetzt noch ein bisschen geblendet vielleicht vom ersten Spieltag, weil mir Jeremy Pino da sehr gefallen hat, aber der ist eben auch erst 19 Jahre alt, so ein Rechtsaußen, quirlig, dribbelstark. Ja, vielleicht hört man von dem mehr. Wen würdest du noch nennen?
Ja, den habe ich auch im Blick tatsächlich. Ich glaube, das ist wirklich ein Top-Talent, der für Aufsehen sorgen wird. Neuer La Liga-Star ist natürlich immer so eine Sache, ne? Aber grundsätzlich jemand, den ich auch im Auge habe, von dem ich sagen kann oder von dem ich erwarte, dass er den nächsten Schritt macht und dann wirklich, wenn er regelmäßig spielt, der Konkurrenzkampf ist natürlich enorm bei Villarreal mit Chukwueze etc. Aber wenn er regelmäßig spielt, dass er da wirklich für Aufsehen sorgen kann, den habe ich im Blick. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ansonsten tue ich mich ehrlich gesagt schwer, weil so die wirklich super promising Talente in La Liga, die sehe ich so durchgängig nicht, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, außerhalb der Top 2 nicht so reichhaltig besetzt. Klar kannst du sagen, Brais Mendes könnte bei Real Sociedad jetzt vielleicht den nächsten Schritt machen in seiner Karriere, aber La Liga Star oder ein Shooting Star wird er auch nicht werden, weil der schießt viel zu wenig Tore und grundsätzlich hat er auch mit Silva etc. da auch viel und sogar Kubo, ne, viel Konkurrenz. Also ich tue mich da schwer. Ich finde deinen Call ziemlich gut. Ansonsten ja, sehe ich da so den offensichtlichen Spieler nicht, der mir da direkt. Ja. Hast du noch irgendjemanden?
Ja, man kann bestimmt auch noch Almeria Mittelstürmer Umar Sadik im Auge behalten, aber wenn der jetzt zu Villarreal wechseln sollte, dann wird er auch nicht mehr einen Stammplatz haben. Also ich glaube, für Almeria könnte der schon für ähnlich so wie ein Raul de Thomas, wie ein José Lu letztes Jahr für seine 14, 15 Tore gut sein. Aber wenn er jetzt wirklich wechseln sollte, wird das schwierig. Und ja, Kubo, wenn er wirklich sich dort akklimatisiert, und La Real wollte ihn ja schon davor in 2-3 Transferperioden haben, das scheint, könnte wirklich passen, dann könnte auch da Kubo europäisch dann auch mal überzeugen mit Europa League. Aber ich bleib mal bei Pino und Kubo vielleicht, die beiden so.
Eigentlich eine wirkliche Breakout-Season könnte Joao Felix mal haben, ne? Der könnte mal seine 120 was Millionen mal ein bisschen rechtfertigen. Also eigentlich von dem muss mehr kommen. Nur da ist natürlich die Frage, wie regelmäßig wird er spielen, ne? 100 Mal schon thematisiert, der Konkurrenzkampf auf dieser halben neuen hängenden Spitzenposition mit Griezmann, mit Cunha ist so groß. Aber eigentlich würde ich sagen, es darf mal mehr von Felix kommen. Ja. Wenn er verletzungsfrei bleibt und regelmäßig spielt, könnte er vielleicht mal einen Breakthrough haben, aber ja, Cholo hat vielleicht mal wieder andere Pläne, indem er ihn zu oft auf die Bank setzt. Mal sehen.
Vielleicht sehen wir es heute 19:30 Uhr, Atleti bei Retafel, Bilbao, Mallorca spielen noch, Betis gegen Elche abends. Also voller Abend. Damit war es jetzt auch schon unsere erste Folge nach dem ersten Spieltag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.